Verehrte Exzellenz, liebe Leyla Mirso, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Wir haben heute die große Ehre, eine Buchvorstellung beiwohnen zu dürfen, deren Titel »Nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim« sicherlich sehr, sehr provokativ gewählt ist. Und es wird darüber gehen, ob der Islam überhaupt mit unserer Kultur vereinbar ist. Und an dieser Stelle möchte ich die Referentin und Autorin des Buches schon mal ganz herzlich begrüßen, Leyla Mirso. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Obwohl wir Konservative sind, habe ich damit eine gewisse Protokollverletzung gemacht, aber hier gehen die Damen vor. Ich möchte noch ganz herzlich begrüßen seine Exzellenz, den Botschafter der Republik Polen, Professor Andrzej Przylepski. Schönen Dank, dass Sie heute als Zuhörer bei uns sind. Es ist uns eine große, große Ehre. Ja, meine Damen und Herren, Leyla Mirso wurde 1978 in Damaskus geboren und hat einen Großteil ihrer Kindheit auf den Golanhöhen verbracht. Sie ist mit 11 nach Deutschland gekommen, um genauer zu sein, nach Bayern, ins schöne Passau, wo sie ab dort aufwuchs, ihr Abitur gemacht hat. Und dazu muss auch gesagt werden, dass sie die Tochter einer deutschen Mutter und eines syrisch-kurdischen Vaters ist und in einem eher liberalen Elternhaus aufgewachsen ist. Sie hat nach dem Abitur zunächst kurz studiert, sich dann aber doch eher für eine Ausbildung entschieden, was ja in heutigen Zeiten auch mal wieder interessant ist, wo wir viel zu viele Abiturienten haben und uns die Handwerker ausgehen. Aber das sei nur nebenbei mit betrüblicher konservativer Miene gesagt. Leyla Mirso hat auch als Trainerin für interkulturelle Kompetenz gearbeitet und ist dann auch später vom Islam zum Christentum konvertiert. Sie hat auch vielfach geschrieben. Sie ist in Österreich sehr gut verdrahtet, ist dort auch Kolumnistin und schreibt in Deutschland vor allem für die Jüdische Rundschau. Sie hat auch zwei Kinder und lebt mit ihnen heute als sozusagen bayerische Immigrantin in Österreich. Und zwar im schönen Linz, unweit der Grenze. Und trotz dieser ganzen Dinge hat sie immer noch Zeit gefunden, dieses Buch mit dem, man muss es noch einmal sagen, sehr provokativen Titel zu schreiben. Und über die Unvereinbarkeit des Islam mit unserer Kultur. Nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim, werden wir jetzt selbst von der Autorin etwas hören. Und dazu sage ich noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen, Leyla Mirso, meine Damen und Herren.
Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, ich muss das ein bisschen höher machen. Danke. Vielen Dank. Ja, unglaublich. Ich habe am Anfang geglaubt, der Henrik Broder ist heute da, aber Sie sind tatsächlich wegen mir gekommen. Ja, es heißt immer wieder, der Islam gehört zu Deutschland. Die anderen kriegen dann so einen Hals und sagen, nein, der Islam gehört auf keinen Fall zu Deutschland. Es heißt immer wieder, der Islam ist eine friedliche Religion. Die anderen sagen, nein, der Islam ist für Terror und Gewalt und vor allem für die Unterdrückung der Frau verantwortlich. Wir haben zwei politische Seiten, die sich wirklich in die Haare kriegen. In den letzten Jahren, gerade seit 2015, hat man erlebt, dass so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Wir sind gespalten. Auf der einen Seite die sogenannten Gutmenschen und auf der anderen Seite nur noch Nazis. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es miteinander immer mehr verloren geht, dass man nicht mal eine andere Meinung aushält. Und das finde ich total gefährlich, da ich eben auch in meiner Kindheit in Syrien erlebt habe, was Propaganda ausmacht, wenn Medien manipulieren, nicht nur mehr Bericht erstatten, sondern auch wirklich meinungsbildend werden. Also dass jeder objektive Bericht eben zum persönlichen Kommentar wird. Und das macht mir wirklich, wirklich besonders große Sorgen. Ja, und die Terroranschläge der letzten Jahre, Hasspredigten in vielen Moscheen, Diskussionen über Sinn und Unsinn des Verbots des Kopftuchs in Schulen oder Kindergärten, das sind alles Themen, die den Fokus auf den Islam und vor allem auf die muslimischen Mitbürger gelenkt haben. Und da fragt man sich halt schon, ist das alles nur populistische Panikmache? Oder ist es schon höchste Zeit, über diese hochpolitisierte, ideologisierte Religion eben zu warnen. Wir haben zu tun mit Kinderehen, mit Zwangsheirat, mit der grausamen weiblichen Genitalverstümmelung, mit Ehrenmorden. Und das alles mögen hier in Europa noch tragische Einzelfälle sein, aber in den islamischen Ländern ist es leider der traurige Alltag vieler Mädchen und Frauen. Und das geht uns eben alle an, weil spätestens mit der Migration aus vornehmlich islamischen Ländern haben die Menschen im Gepäck eben auch dieses Weltbild mehr oder weniger dabei. Und diese Menschen wollen auch irgendwann mal natürlich auch politisch mitbestimmen. Die Demokratie lebt ja davon, dass sich alle Bürger darin beteiligen. Was ist aber, wenn die demokratische Beteiligung eben nicht die Rechtsstaatlichkeit zum Ziel hat, sondern nach und nach eine Untergrabung unserer rechtsstaatlichen Prinzipien und letztendlich vielleicht sogar die Installierung der Scharia birgt? Und die Hoffnung, dass die Muslime in Europa eine Art europäischen Islam etablieren, wie es Bassam Tibi vor Jahren eben gehofft hat und leider selber schon revidieren musste, die ist fast schon gestorben. Und wir haben nämlich statt einem europakonformen Islam immer mehr ein islamkonformes Europa. Und es gibt nämlich keinen Islam-Light. Den gibt es nicht. Dafür geben die Schriften, der Koran und das Leben Mohammeds leider überhaupt keinen Spielraum. Und jeder Reformversuch im Islam ist fast schon von vornherein zum Tode verurteilt, weil genau so mit den Reformern umgegangen wird in Saudi-Arabien oder dem Iran. Da wird man sofort der Gotteslästerung, der Häresie angeklagt, eingeschüchtert, bedroht, im schlimmsten Fall eben auch ermordet. Und ich erlebe viele Menschen, die sich eben kritisch mit dem Islam auseinandersetzen, selbst Muslime sind, die letztendlich aufgeben, den Islam verlassen. Weil, wie ich es erlebt habe, ein wirklich aufgeklärter, moderner Mensch einfach nicht seine Heimat finden kann im Islam. Und da blicke ich auch auf Islamreformer wie zum Beispiel Seren Ateş, die erste weibliche Imamin mit ihrer Ibn Rushd Goethe-Moschee. Ich habe am Anfang genauso applaudiert und war Feuer und Flamme für diese Bewegung. Aber leider wird diese Bewegung innerhalb der islamischen Szene und vor allem den islamischen Ländern, die den Ton angeben im sunnitischen Islam, nicht ernst genommen. Das wird gehypt in den Medien, aber innerhalb der islamischen Szene ist das ja eine Randerscheinung. Und ich stelle auch die Frage, säkularer Islam ja, aber man muss sich schon vergegenwärtigen, dass der Islam nicht säkular ist. Keine Religion ist säkular. Jede Religion, die wirklich ausgelebt werden will, strebt ja nach Mitbestimmung und Beteiligung, auch staatlich. Und vor allem frage ich mich, gut, wenn wir uns für einen säkularen Islam entscheiden, dann bleiben also Gewalt gegen Frauen und Beschneidung und Züchtigung der Frau eben zu Hause. Und das macht es noch schlimmer für die Frauen, wenn es nicht mehr in die Öffentlichkeit kommt, dieses Thema. Also ich stehe dieser Bewegung, dieser Initiative Säkularen Islam wirklich sehr kritisch gegenüber. Und wir können uns natürlich später darüber unterhalten, warum das so ist. Wie gesagt, der Islam ist nicht säkular, ist nicht unpolitisch, aber es gibt unpolitische Muslime. Es gibt Muslime, die selber entscheiden wollen, wie viel Islam sie leben möchten. Und deswegen auch mein Buchtitel, Nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim, bedeutet, dass ein Muslim, der sich von den Gewaltzonen emanzipiert hat, keinen Dschihad lebt, keine Scharia möchte, dieser Muslim ist in den Augen der Hardliner, der orthodoxen Muslime, ein schlechter Muslim. Aber für uns als freie, demokratische, liberale Gesellschaft ist es ein guter Muslim, weil nur der kann sich natürlich in dieses Gefüge auch erfolgreich integrieren. Muslime aber, die wirklich bedingungslos an den Schriften halten, an jedem Vers im Koran und vor allem an allem, was Mohammed vorgelebt und angeordnet hat, dieser orthodoxe Islam bedroht eben unsere Grundrechte, wie eben Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern oder die sexuelle Selbstbestimmung und auch die Religionsfreiheit. Weil zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, nicht zu glauben. Und kein Mensch ist weniger wert als ein anderer. Und der Wert des Menschen misst sich eben nicht am Geschlecht und nicht an der sexuellen Orientierung und nicht an seinem Glauben oder seiner Herkunft. Der Islam aber separiert die Menschen in Klassen. Er ist leider eine Ideologie der Apartheid, die Menschen in Gläubige und Ungläubige trennt, vielmehr in Mensch, und ich gehe auch so weit zu sagen, in Unmensch. Weil wenn wir den Koranvers nehmen, schlimmer als die Tiere sind die Ungläubigen, die nicht glauben. Und was passiert, wenn wir Menschen entmenschlichen, zu Tieren degradieren, haben wir leider in der Geschichte, gerade Deutschlands, bitter erfahren müssen. Es ist nämlich leichter, einen Juden als Ungeziefer zu bezeichnen. Ein Ungeziefer kann man ausdrücken. Ja? Es ist was anderes, wenn dieser Mensch ein menschliches Gesicht hat. Dann ist es nämlich schwerer, diese Schandtaten an ihm zu begehen. Der Islam teilt leider die Menschheit ein in rein und in unrein. Und wie gesagt, die schrifttreue Auslegung ist für Europa und der freien Welt für mich also die größte Bedrohung der Stabilität seit dem Ende des Kalten Krieges. Und ich spreche dabei nicht einmal von den Anschlägen, wie wir sie erlebt haben. Ich war heute am Breitscheidplatz und habe die Gedenkstätte gesehen. Ich war kurz davor zu weinen. Habe auf einmal gesehen, wo die Menschen alle herkamen. So viele Nationen waren betroffen. Und da macht der Mensch, also der Islam, leider alle gleich, alle Ungläubigen, egal wo sie herkommen, ob Mann oder Frau, ob Kind oder alter Herr. Der Dschihad schreibt es vor, dass eben so lange gegen Allah gekämpft, gegen Ungläubige gekämpft wird, bis eben alles an Allah glaubt. Und diese Terroristen in Badakhshan, wo 130 Menschen umgebracht worden sind während eines Konzerts in Restaurants, in Bars. Der Anschlag in Nizza, wo ein LKW 84 Menschen niedergemäht hat, wo Menschen, Familien unterwegs waren. Diese Mörder, diese Attentäter haben leider nicht islamistisch gehandelt, sondern islamisch. Weil der Koran an ganz vielen Stellen eben das Morden der Ungläubigen befiehlt. Und es gibt immer wieder Entschuldigungsversuche, weil es heißt, der Islam erlaubt das Töten, wenn er angegriffen wird. Das heißt, Frankreich hat sich am Krieg gegen den IS beteiligt, deswegen hat man auch den Franzosen den Krieg erklärt. Aber im Grunde ist es der Krieg gegen jeden, der nicht dem Aufruf folgt, Moslem zu werden. Weil jede Frau zum Beispiel, die ohne Kopftuch rausgeht, die ein selbstbestimmtes Leben führen will, jeder Mann, Frau, die Alkohol trinken, die Schweinefleisch essen, die eben kein islamisch gottgefälliges Leben führen, sind Feinde des Islam. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und es gibt so viele Muslime, Ex-Muslime, Islamkritiker, die das auch selber am eigenen Leib erfahren haben, weil sie in diesen Ländern gelebt haben und eindringlich davor warnen. Und es hat nichts mit Hetze oder Rassismus zu tun, weil der Islam ist keine Rasse, das ist eine Haltung. Und ich habe das Recht, diese Haltung zu kritisieren. Und ich finde, an dem Tag, als wir es hingenommen haben, gesellschaftlich akzeptiert haben, dass zum Beispiel ein Mann der Frau den Handschlag verweigern kann, weil sie unrein ist in seinen Augen. An dem Tag haben wir die Frauenrechtsbewegung wirklich verraten. Oder an dem Tag, in dem Gerichte Verbrechen muslimischer Straftäter als kulturell bedingt begründeten und relativiert haben, haben wir unseren Rechtsstaat ausgehebelt. Und wenn jüdische Mitbürger in vielen muslimisch geprägten Vierteln Berlins nicht mehr die Kippa tragen können, ohne beleidigt, bedroht oder gar angegriffen zu werden, dann ist es nämlich höchste Zeit, uns die Frage zu stellen, ob wir mit der Religionsfreiheit nicht doch einer intoleranten Ideologie Tür und Tor geöffnet haben. Ich denke nämlich, nach dem Genozid an den Juden und dem verheerenden Weltenbrand des Nationalsozialismus haben sich die geistigen Väter der Verfassung, des Grundgesetzes überlegt, dass nie wieder ein Mensch wegen seiner Religionszugehörigkeit verfolgt oder getötet werden darf. Aber diese Menschen haben nicht berücksichtigt, dass diese Gefahr genau von einer Religion kommen könnte. Und da müssen wir gerade als aufgeklärte Gesellschaft das nochmal anschauen. Weil Recht wächst ja aus der Gesellschaft und bewegt sich auch mit. Wenn sich eine Kultur bewegt und entwickelt, dann muss sich auch das Recht anpassen. Und das steht auf jeden Fall zur Diskussion, was wir da eigentlich erschaffen haben, weil wir etwas entfesselt haben, was kaum mehr zu bändigen ist. Wie gesagt, in seiner konservativen Auslegung ist der Islam intolerant eben gegenüber Andersgläubigen, intolerant gegenüber Atheisten oder Agnostikern und auch intolerant gegen eigene Reformer. Er nimmt sich aber das Recht der Religionsfreiheit und gewährt sie leider anderen nicht. Weil er eben in einer Reihe von Versen im Koran zur Verfolgung und zum Mord an den Ungläubigen aufruft. Und die Verschleppung und Versklavung der Gegner ist eben religiös motiviert. Und die Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates, die Bilder sind vielleicht dem einen oder anderen noch vor Augen. Die Hinrichtungen, die Köpfungen, Menschen sind bei lebendigem Leibe verbrannt worden, Homosexuelle von Dächern gestürzt worden, Kinder erschossen worden, weil sie den Propheten beleidigt haben. Das alles ist keine Erfindung des IS, das ist der pure, ungeschminkte Islam. Und der einzige Unterschied zwischen dem IS und Saudi-Arabien oder dem Iran ist, dass das völkerrechtlich anerkannte Staaten sind. Sonst, bitte, ist kein Unterschied. Es gibt im Iran wöchentlich öffentliche Hinrichtungen. Und es sind nicht irgendwie brutale Mörder, die vielleicht den Tod verdient haben, sondern das sind Menschen, die vielleicht öffentlich ein Kreuz getragen haben, ja, oder eine Bibel zu Hause hatten und es ihnen als Missionierung ausgelegt wird. Das sind Menschen, die unehelich Sex hatten. Das sind Menschen, die sich getraut haben, Fragen zu stellen. Und mit diesen Ländern machen wir Geschäfte. Ja, und sogar Trump, der so hoch gepriesen worden ist, weil er so der Punk ist, der amerikanischen Präsidenten. Ich muss zugeben, er hat einen gewissen Unterhaltungswert. Er hat vielleicht bis jetzt auch noch nicht so viel Blut an den Händen kleben wie der Friedensnobelpreisträger Obama. Aber er hat an Saudi-Arabien Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar verkauft. Ja? Da sage ich immer, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Leider. Wie gesagt, es darf einfach kein Tabu mehr sein, über die gewaltverherrlichenden Inhalte des Korans zu sprechen. Und da steht nämlich im Koran explizit drin, wer aber den Gesandten Allahs kränkt, denen soll sein schmerzliche Strafe. Und das haben wir beim Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo eben erlebt. Diese Menschen haben für die orthodoxen Muslime den Tod verdient. Und die Mörder sind in den islamischen Ländern größtenteils gefeiert worden. Und was ich vermisse, ist der Aufstand der Anständigen, dass sie auf die Straße gehen und sagen, nicht in unserem Namen. Es gab ein paar Facebook-Aktionen, wo man ein Schild hochgehalten hat, aber diese schweigende Zustimmung macht mir auch große Sorgen. Und indem wir den Orthodoxen so eine Bühne bieten, gerade bei der Islamkonferenz, gerade immer im Gespräch mit den Dachverbänden, untergräbt man auch die Freiheit der liberalen Muslime. Weil wenn eine Schule Burkinis anschafft für den Schwimmunterricht, dann wird vielleicht das einzige Mädchen von 10 Musliminnen, die vielleicht von ihrem Vater erlaubt bekommt, mit Badeanzug zu schwimmen, auch diesen Burkini tragen, ja? Wegen dem Gruppenzwang. Das heißt, wir helfen da den Falschen. In unserer Haltung, weil wir ja so tolerant sein wollen, ziehen wir die Schlinge um den Hals der liberalen Muslime eben noch weiter zu. Und ich möchte einfach mal einen Perspektivwechsel vorschlagen. Also stellen wir uns vor, ich gründe eine Partei und da haben Frauen nur das halbe Stimmrecht und bei Austritt steht die Todesstrafe drauf. Im Parteiprogramm steht drin, dass wir Juden hassen und umbringen. Ja, dann komme ich ins Gefängnis. Aber sobald es eine Religion ist, scheint da Narrenfreiheit zu herrschen. Wie gesagt, die Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und Terror finden eben ihre Rechtfertigung leider im Koran und das gehört diskutiert. Wir müssen endlich verstehen, dass der Islam nicht nur eine Religion ist, sondern wirklich eine Ideologie, eine Gesellschaftsordnung, ein Staats- und ein Rechtssystem. Und wenn er an Einfluss gewinnt, und das tut er, weil es eine reine Rechenfrage ist, mit der Migration von 2015, mit der Familienzusammenführung und auch mit der demografischen Entwicklung. Ja. Eine durchschnittliche europäische Frau kriegt gerade mal 1,3, 1,4 Kinder. Die muslimischstämmigen Familien sind sehr kinderreich. Das heißt, es ist eine Frage von Generationen, bis das Gleichgewicht endgültig kippt. Ich will hier keine Angst machen. Viele sprechen dann von Geburten-Dschihad. Also Ich glaube nicht, dass jetzt eine muslimische Mutter wegen dem Geburtenjihad jetzt 5, 6 Kinder kriegt. Das spielt natürlich andere Motivationen eine Rolle, aber das muss man irgendwie so als Kollektivbewusstsein sehen, was einfach ein Rad, ein Zahnrad in das andere greift. Und der türkische Präsident hat ja kein Geheimnis daraus gemacht. Er hat seine Landsleute in Europa aufgerufen, macht 5 Kinder und nicht 3. Ja? Da wird man als Frau wieder degradiert. Also ich habe 2 Kinder, aber ich in den Augen der Muslime bin ich eine schlechte Muslimin, weil ich eben nicht zur Erweiterung der Umma beitrage. Ja, und in seinem Roman Unterwerfung zeichnet der französische Autor Michel Houellebecq ein Zukunftsszenario eben auch, in dem Muslime die politische Macht in Frankreich übernehmen und ein muslimischer Präsident das laizistische Land radikal umbaut. Frankreich wird zu einem Gottesstaat, die Scharia wird eingeführt, Frauen verschwinden aus den öffentlichen Schlüsselpositionen. Nun gibt es also viele Menschen, die sich fragen, ob Houellebecqs Roman in naher Zukunft nicht Wirklichkeit werden könnte. In der immer stärker werdenden Präsenz eben muslimischer Kultur in Europa sehen viele Menschen auch deutliche Anzeichen für eine Islamisierung der Gesellschaft. Es gibt natürlich Hochrechnungen, es gibt ein amerikanisches Meinungsforschungsinstitut Pew Research, die haben das hochgerechnet bis ins Jahr 2050. Wenn die Migration wie von 2015 weitergegangen wäre, dann hätten wir eben in gut 30 Jahren Anteil von 14%, glaube ich, in ganz Europa. Also man kann da noch nicht von einer flächendeckenden Islamisierung sprechen. Aber, das große Aber ist, wenn wir in die Ballungszentren schauen, da sieht es eben anders aus. In Schulen, genau. Es gibt Schulen, wo 80, 90, in manchen Klassen sogar 100% Schüler drin sitzen mit muslimischem Hintergrund. Ist in einer globalen Welt, also sollte in einer globalen Welt kein Problem sein. Das große Aber ist, wenn diese Schüler anfangen, die anderen Mitschüler zu terrorisieren. Ja, es ist so eine Haram-Halal-Mentalität aufgekommen. Mädchen werden unter Druck gesetzt, wenn sie kein Kopftuch tragen. Deutsche Schüler werden Kartoffel genannt. Ich meine, das ist eh schon das Harmloseste. Aber es gibt mittlerweile auch schon körperliche Auseinandersetzungen, Gangbildungen und da muss man also wirklich eingreifen. Aber also ich komme aus Bayern, das ist eine relativ heile Welt. Wenn ich mir in den Nachrichten anhöre, dass in Berlin die Polizeischüler teilweise Deutschkurse brauchen. Ja, dann denke ich, wir haben echt da ja, ein massives Problem. Massives Problem. Ein großes Problem ist eben auch die Judenfeindlichkeit im Islam, der islamische Antisemitismus. Während die europäischen Straßen immer mehr von Kopftuch, von Vollbart, der Salafisten eben geprägt wird, gerade in den Ballungszentren, wird der Aktionsradius der ja, Kippa tragenden Juden immer kleiner. Es gibt No-Go-Areas, wo sie sich eben nicht reintrauen. Und es findet mittlerweile ein Exodus statt, gerade in Frankreich. Die Menschen verlassen das Land, werden auch immer wieder aufgerufen, nach Israel zu kommen. Und ich sehe diese Bewegung mit großer Sorge, weil ich denke, die radikalen Muslime schaffen das, was Adolf Eichmann nicht geschafft hat, und zwar Europa judenfrei zu machen. Und der islamische Antisemitismus, also die Judenfeindlichkeit, ist eben auch religiös begründet, und zwar wegen Mohammed, wegen dem Propheten. Und Mohammed ist eine zentrale Figur im Islam, ist auch Teil des Glaubensbekenntnisses. Und das ist auch wieder eine Frage, die ich eben Sayran Ate stellen möchte, dem säkularen Islam. Ja, wie steht ihr eigentlich zu Mohammed? Es ist ja das Fundament des Islams, das ist ein Glaubensbekenntnis. Ich bekenne, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed sein Prophet ist. Weil er gilt im Islam als absolutes Vorbild, unberührbar, unantastbar. Und alles, was er gesagt und was er getan hat, gilt sogar als nachahmenswert. Ja, will ich ein guter Moslem sein, muss ich wie Mohammed leben. Mohammed hat aber 3 jüdische Stämme aus Medina entweder vertreiben lassen und den letzten ja, ausgerottet, massakriert. Alle Männer des Stammes und alle Knaben, die quasi waffenreif waren, das heißt, sobald sie Schambehaarung hatten, mussten sterben, obwohl sie sich ergeben hatten. Und das wird in der islamischen Welt, in orthodoxen Kreisen gefeiert. Und auch die Kriege, die Mohammed gegen die Juden gefeiert hat. Er hat einen Stamm angegriffen, der sich eigentlich zurückgezogen hatte aus Medina nach Khaybar. Und es gibt immer wieder Anti-Israel-Demos, wo die arabisch sprechenden Menschen skandieren, Khaybar, Khaybar, ja Yahud, Jaisha Muhammad Sayyaud, das heißt also Khaybar, Khaybar, o Juden, die Armee Mohammeds wird zurückkehren. Und das hat fast keine Konsequenzen. Und wenn diese Menschen den Arm zum Hitlergruß heben oder Hakenkreuze irgendwo anbringen, dann wird das nicht mal als islamischer Antisemitismus registriert, sondern eben als rechtsextreme Tat. Natürlich ist Antisemitismus, egal wo er herkommt, ob er jetzt aus links anti gegen den Zionismus eben gespeist wird oder aus rechten Kreisen, immer ein Gift für die Gesellschaft. Aber es ist gerade in der Aufklärungsarbeit wahnsinnig wichtig, muss ich bei Hitler anfangen oder zu Mohammed zurückgehen. Ja? Das ist eine ganz andere Motivation eben. Wie liegen wir in der Zeit? Halbe Stunde. ja, ein ganz großes Thema, was ich auch in meinem Buch behandle, ist die Stellung der Frau im Islam. Ist keine gute, kann man sich denken. Das heißt immer, dass der Islam die Frau befreit hat, dass die arabischen Stämme so rückständig waren und Mohammed die Frau befreit hat. Es stimmt ansatzweise. Er hat nämlich den Mädchenmord verboten. Früher war das in den vielen arabischen Stämmen üblich, dass man das Mädchen, was geboren worden ist, umgebracht hat, hat man einfach in der nächsten Sanddüne lebendig begraben, weil es eine Schande war für die Familie, weil auch Mädchen natürlich Geld kosten. Und das hat er verboten. Also er hat auch gute Sachen gemacht, muss man ihm lassen. Aber wenn es heißt, der Islam hat die Frau befreit, weil vor dem Islam war die Frau nur eine Sache und wurde sogar wie das Viech weitervererbt, stimmt nicht ganz. Und das beste Beispiel dafür ist Mohammeds erste Frau, die Khadija. Es war eine Witwe, die geerbt hatte, die eine Karawanserei betrieben hat, Handelsgeschäfte. Eine sehr erfolgreiche, emanzipierte, starke Frau, die sich sogar gegen den Willen der Familie durchgesetzt hat und Mohammed geheiratet hat. Sie hat ihn zu dem gemacht, was er dann war. Also das widerlegt dann eigentlich alle Theorien. Es war sogar so, dass vor dem Islam nicht der Mann vier Frauen heiraten durfte, sondern die Frauen mehrere Männer hatten. Und zwar sind sie bei der Eheschließung nicht in das Haus des Mannes gegangen, sondern sind in der Sippe geblieben. Und die Männer hatten bestimmte Tage, wo sie eben die Frau in ihrem Zelt besucht haben. Und Prostituierte zum Beispiel durften selber bestimmen, wer der Vater des Kindes ist. Und sogar wenn frappierende Ähnlichkeit mit einem Freier war, hatte sie trotzdem die Freiheit zu sagen, nee, ich nehme den, der eben wirtschaftlich mächtiger ist. Das heißt, die Rolle der Frau, ihre Situation war vor dem Islam jetzt keine üble. Der Islam, also im Koran steht zum Beispiel drin, der Mann steht über der Frau, weil Gott ihn ausgezeichnet hat und wegen den Ausgaben, die er für sie tätigt. Ich meine, okay, wer für mich Unterhalt, also im Bayerischen sagt man, wer Zeut schafft auch. gut, kann vertreten vielleicht manche Familien noch so, das große Aber, also weil Gott sie ausgezeichnet hat, heißt, weil er sie ja intellektuell eben bevorzugt hat gegenüber der Frau. Das zeigt sich in der Scharia, im islamischen Recht wieder, indem die Frau eben nur die Hälfte dessen erbt, was ein Mann erbt. Und das sogar in vermeintlich modernen, säkularen Staaten wie Syrien, jetzt unabhängig vom Krieg dort. Aber als mein Vater starb, habe ich auch nur die Hälfte dessen geerbt, was meine Brüder geerbt haben. In Ländern, wo die Scharia nicht nur Teil des Familien- und Erbrechts sind, wo die Scharia wirklich das gesamte Rechtssystem umfasst, hat die Frau auch nur die Hälfte der Zeugenaussage, also ist ihre Stimme wert. Sie wird in verschiedenen Bereichen eben diskriminiert. Im Falle des Ehebruchs zum Beispiel gilt das als, es gibt Länder, zum Beispiel Dubai, ja, Vereinigten Arabischen Emirate. Für viele Erwachsene, die dort Urlaub machen, ist es so, dass das Disneyland, ja, da kann man mit dem Jeep durch die Wüste heizen, bei 40, 45 Grad Außentemperaturen Skifahren, shoppen gehen bis zum Umfallen. also das höchste Gebäude steht dort. Das heißt, nach außen hin ist ein sehr modernes, innovatives Land, aber da gilt die Scharia. Und wenn man dort als Frau vergewaltigt wird und zur Polizei geht, wird einem geholfen. Aber wie? Wird man erstmal eingesperrt. Weil die Vergewaltigung als Ehebruch gilt. Wenn die Frau nicht beweisen kann, dass eine Vergewaltigung war. Das heißt, entweder muss der Täter geständig sein oder die Frau muss 4 männliche Zeugen aufbringen, die beweisen, dass sie vergewaltigt worden ist. Ja, ja, jo, ist ja nichts dabei. Das heißt, diese Frauen werden erstmal eingesperrt und es traf auch Europäerin oder es war eine Britin und in anderem Fall eine Australierin, die eben vergewaltigt worden sind, dort Hilfe suchen zur Polizei gegangen sind, erstmal selber inhaftiert worden sind und erst nach Monaten wieder freikamen, nachdem die eigenen Regierungen da diplomatischen Druck ausgeübt haben. Die einheimischen Frauen oder die Gastarbeiterfrauen, die haben nicht diese Lobby. Die bleiben im Gefängnis. Und in Ländern wie Iran oder Saudi-Arabien werden die Frauen, wenn sie verheiratet waren, sogar gesteinigt dafür, weil das auch noch als Ehebruch gilt, wenn eine verheiratete Frau vergewaltigt worden ist. Also das ist einfach unglaublich. Ja, ich hatte eben das Glück, in einem sehr liberalen Elternhaus aufzuwachsen. Mein Vater war zwar auf dem Papier Moslem, aber er war Atheist und Doktor der Philosophie, aber trotzdem ist man als Kind eines Moslems wieder Moslem. Und ich hatte 5 Jahre Koranunterricht in der Schule zwangsweise und wir hatten einmal Sportunterricht, also Sportfest und ja, in der Ermangelung eines Sportplatzes mussten wir entgegengesetzt um das Schulgebäude laufen. Und ich war die schnellste von den Mädchen und musste zum Schluss gegen den schnellsten der Jungs antreten. Ich war damals etwas sportlicher. Und hinterm Schulgebäude habe ich schon gemerkt, ich habe Vorsprung. Also es geht sich locker aus. Und tatsächlich habe ich mit großem Vorsprung eindeutig gewonnen. Und es war ein großer Jubel. Keiner konnte es glauben. Sogar die Jungs haben mir gratuliert, voller Stolz. Ja. Und dann kam die Siegerehrung. Und unsere Sportlehrerin, eine Frau, hat meine Hand extra runtergehalten und die vom Verlierer hochgerissen, von dem Jungen. Weil es nicht in ihr Weltbild gepasst hat, dass ein Mädchen schneller sein kann wie ein Junge. Und wir Mädchen haben geheult und sogar der Sieger, der Vermeintliche, hat es nicht glauben können, dem war das ganz peinlich. Aber wir Mädchen hatten an diesem Tag eine Lektion gelernt. Und zwar, dass wir, egal wie sehr wir uns anstrengen, nie so gut sein können wie Männer. Und das wiederholt sich eben immer wieder, dass Frauen Frauen das antun. Das sieht man auch beim Thema genitale Verstümmelung. In meiner Kindheit war das ein Phänomen, das war vielleicht in Afrika zu Hause und man kannte es aus Ägypten. Da sind über 90% der Frauen beschnitten. Die weibliche Genitalverstümmelung hat verschiedene Typen. Das harmloseste ist, wenn die Klitorisvorhaut weg ist. Das ist das harmloseste. Man muss dazu sagen, diese Verstümmelung ist keine islamische Erfindung. Die hat es bei den Pharaonen gegeben, bei den Aborigines, ja, verklärtes Schönheitsideal. Aber in der islamischen Gesellschaft hat es sich deswegen so lange gehalten, weil es eben zu dem Frauenbild passt, dass die Sexualität der Frau, ihre Weiblichkeit, was Bedrohliches ist, ja, dass es was Dämonisches ist, was man bezwingen muss. Und sogar Frauen sagen, ja, ja, die Ägypterinnen, die haben so eine Hitze, ja, die muss abgeschnitten werden, diese Hitze. Und während die Aufklärung gerade in afrikanischen Ländern, in den christlichen Gemeinden wirklich was gebracht hat, und als Rüdiger Neberg, kennt vielleicht diesen Survival-Meister noch, hat sich wirklich dafür eingesetzt und hat sogar erreicht, dass die Al-Azhar-Universität, die Moschee, die quasi in der sunnitischen Welt wirklich so das rechtsgebende Institut ist, die haben eine Fatwa erlassen, dass die weibliche Genitalverstümmelung eben unislamisch ist. Aber es ist so tief verwurzelt in den Traditionen. Es gibt Hadithen, also Überlieferungen über den Propheten. Er hätte eine Beschneiderin auf der Straße getroffen und hat ihr ein Kompliment gemacht. Sie hätte einen ehrenwerten Beruf. Und einmal soll er gesagt haben, dass die Frauen und Mädchen so ein Strahlen haben nach der Beschneidung. Und darauf berufen sich eben die Beschneider. Also während die Aufklärungsarbeit in den christlichen Gemeinden wirklich gefruchtet hat und sie fast gegen Null gegangen ist, floriert sie in den islamischen Ländern und weitet sich aus. In Ländern, wo früher nicht beschnitten worden ist, wird jetzt beschnitten. Zum Beispiel in Indonesien, das größte islamische Land, 280 Millionen Muslime, hat vor ein paar Jahren die Regierung es durchgesetzt, dass es verboten wird. Aber die orthodoxen Muslime haben da so eine starke Lobby, dass sie es durchgesetzt haben, dass es nicht nur wieder erlaubt wird, sondern dass auch noch gesetzlich verankert wird, dass ein muslimisches Mädchen beschnitten werden muss. Mit der Auflage, weil man ist ja ein modernes Land, dass es eben im Krankenhaus geschieht nach der Geburt. Aber man kann sich vorstellen, wie klein und filigran das ist. Das heißt, die Beschneidung der Klitoris, also es geht viel schief und das Kind ist ja ein Leben lang entstellt. Und in Ländern, die halt nicht so entwickelt sind, und gerade am Land, benutzen die Beschneiderinnen, blöder Begriff, Verstümmlerinnen wäre der bessere Begriff, meistens Rasierklingen, Glasscherben, ja. Und wenn die Mädchen nicht schon währenddessen verbluten, weil es so unprofessionell gemacht wird, sterben die vielleicht ein paar Wochen später an der Entzündung. Und selbst wenn sie das überleben, sind sie vielleicht irgendwann mal unfruchtbar, weil immer wieder Entzündungen aufkeimen, ja. Und eine unfruchtbare Frau im Islam ist eigentlich nichts wert, ja. Die gehört auf den Müllhaufen, weil sie bringt ja keine Söhne, keine Kinder. Und die schlimmsten Typen der Beschneidung sind diese, dass eben die Schamlippen amputiert werden, dann auch noch zusammengenäht werden und nur noch so eine ganz kleine Öffnung übrig bleibt für die Körperflüssigkeiten. Und in diesen besonders archaischen Kreisen wird dem Manne bei der Hochzeitsnacht ein Messer gegeben, damit er die Frau öffnen kann. Und bei der Geburt muss sie ganz geöffnet werden, damit das Kind durchpasst. Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr schlimmer, sie wird danach wieder zugenäht. Dann geht alles wieder von vorne los. Weil man davon ausgeht, dass eine Frau, die beschnitten ist, nicht fremd geht. Klar, wenn ich so verstümmelt bin und so Schmerzen habe, dann habe ich keine eigene sexuelle Initiative. Und warum tun das Mütter ihren Töchtern an, wenn sie selber dieses Martyrium durchgemacht haben? Weil sie Angst haben, ihre Tochter nicht verheiraten zu können. Weil der Mann das Recht hat, sie in der Hochzeit nach zurückzuschicken. Weil er sagt, nee, die geht mir fremd, das ist ein leichtes Mädchen, nehme ich nicht. Bringt auch noch Schande über die Familie. Also das ist ein ganz großes Thema und wir sind damit konfrontiert, weil mit der Migration natürlich dieser blutige Brauch mitkommt. Es gibt tausende von Frauen, die betroffen sind, tausende Mädchen, die davon bedroht sind. Also es gibt leider, oder Gott sei Dank, es gibt keine belegbaren Zahlen, wie viele Ärzte oder Krankenschwester das machen, aber es passiert. Oder die Mädchen werden in Sommerferien nach Hause geschickt, in die Heimatländer und werden dort beschnitten. Es gibt, glaube ich, sogar hier in Berlin eine Wiederherstellungsklinik. Also wenn Sie was unterstützen wollen, was Gutes tun, dann geben Sie nicht den tänzenden jungen Leuten auf der Straße das Geld, die für irgendwas Dubioses sammeln, sondern vielleicht der Klinik. Dann tun Sie nämlich wirklich was Gutes damit. Ja, und gerade was jetzt die sexuellen Übergriffe auf die Frau angehen, hatten wir 2015, die Silvesternacht in Köln, ja einen dramatischen Höhepunkt, wo über 1000 Männer aus dem Nahen Osten und Nordafrika eben Frauen belästigt haben. Es kamen in dieser Nacht zu über 500 Anzeigen wegen sexuellen Übergriffen. Und ich bezeichne das als unser Waterloo, ja, unsere Niederlage. Seitdem gab es für uns Frauen Sicherheitsinsel, Tolerantarmbänder und eine Armlänge Abstand. Ja. Das passt alles zum Frauenbild dieser Männer. Und ich sage nicht einmal, dass diese Männer, die dort waren, gute Muslime sind. Also buchtreue Muslime. Die meisten davon trinken Alkohol, nehmen vielleicht Drogen, gehen in den Puff. Aber was diese Männer gemeinsam haben, ist, dass sie islamisch kultiviert, sozialisiert worden sind. Die haben ein Frauenbild, das besagt, eine ehrenwerte Frau bleibt zu Hause oder geht bedeckt raus. Eine unehrenwerte Frau treibt sich rum, will Spaß haben. Und die will es so. Also ich habe auch sogar das Recht dazu. Und wenn es immer heißt für den großen Verbänden, ja, das Kopftuch, das steht ja auch gar nicht im Koran. Nee, steht schon. Es heißt nämlich, O Prophet, sprich zu deinen Frauen, deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen. Sie sollen sich in ihren Überwurf verhüllen, so werden sie eher erkannt und werden nicht verletzt. So werden sie eher erkannt und werden nicht verletzt. Das hat eine immense Reichweite, Tragweite. Das heißt nämlich, als Muslimin, wenn ich erkennbar als Muslimin bin, indem ich ein Kopftuch trage, sieht der muslimische Mann, aha, eine Glaubensschwester, die darf ich nicht verletzen. Im Umkehrschluss darf ich eine ungläubige Frau, die sich nicht bedeckt, verletzen oder mich bedienen an ihr. Und das passiert und es passiert immer mehr. Und wir hatten gerade in Österreich in den ersten Wochen des Jahres viele sogenannte Ehrenmorde, Frauenmorde. Also die Abwertung der Frau manifestiert sich nicht nur in den sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigungen, sondern eben auch in der Gewalt. Also Vergewaltigung ist auch Gewalt und in sogenannten Ehrenmorden. Natürlich bringen auch deutsche, österreichische, also europäische Männer ihre Frauen um. Dann heißt es immer, das sind tragische Beziehungstaten. Will ich jetzt nicht verharmlosen. Der große Unterschied aber zu einem islamisch-religiös motivierten Ehrenmord ist aber, dass wir das als Gesellschaft verurteilen, kollektiv. Der Islam legitimiert aber diesen Mord, weil die Frau die Trägerin der Ehre ist. Und wenn die Frau ein unislamisches Leben führt, indem sie gegen den Mann aufbegehrt und selbstbestimmtes Leben führen will, dann ist ihr Verhalten ein direkter Angriff auf den Islam und dann hat sie Strafe verdient. Und da dürfen gerade die Gerichte, die Justiz hier keine Ausnahme machen. Es gibt keine kulturbedingte Straftaten. Ja? Wir haben das Recht und ich will, dass es schwarz und weiß ist in diesem Fall. Ich will da keine Grauzone. Ja? Es kann nicht sein, dass ein Mann, die Mutter seiner Kinder mit 28 Messerstichen umbringt und sie ist nicht richtig tot, dann schmeißt er sie noch aus dem Fenster raus, aus Eifersucht, weil er glaubt, sie ist ihm fremdgegangen, nicht wegen Mordes angeklagt wird, sondern nur wegen Totschlags, weil es kulturell bedingt ist. Ja, weil Eifersucht ja in der Kultur ja ganz normal ist und ich habe das Recht, als Mann mich da zu wehren. Also bitte, das sind wirklich direkte Angriffe auf die Statuten unserer Gesellschaft. Die Anschläge, die sind blutig und schlimm für die Opfer und die Hinterbliebenen, aber die sind ja in der Relation ja nur kleine Piekse. Was im Hintergrund passiert, ist ja viel gefährlicher, ja, was bei uns in den Schulen, in den Medien, überall passiert. Und gerade die MeToo-Debatte, die in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass Frauen die Initiative ergreifen und sich gegen Männer wehren, die sie belästigt und gedemütigt und vergewaltigt haben, keine Frage. Das große Aber ist, es war auch eine Art Rachestunde für viele Frauen. Ja? Man hat unliebsame Kollegen, Chefs irgendwie so beiseite geräumt und wir waren alle so schnell in der Vorverurteilung. Es gab eine regelrechte Mobilmachung gegen Männer. Man hat gar nicht gewartet, ob es überhaupt eine Anklageerhebung gibt. Ja? Diese Männer sind zerlegt worden, die waren gesellschaftlich ruiniert, selbst wenn nichts an den Vorwürfen dran war. Darüber haben die Zeitungen und Medien dann nicht mehr berichtet. Ja? Diese Männer können einpacken, ja? Die sind ruiniert. Das große Aber ist, dass wehe, du wirst als Frau Opfer von einem Migranten. Weil dann hast du keine Lobby. Dann stellt sich keine prominente Frau hin, macht Hashtag irgendwas. Ja? Dann wird darüber geschwiegen. Weil wir Migranten, vor allem wenn sie geflüchtet sind und eben Angehörige einer religiösen Minderheit sind, schon als Opfer wahrnehmen in unserem Bewusstsein. Und dann haben wir so eine Art Beißhemmung als Gesellschaft, den anzuklagen, das zu kritisieren. Das heißt, diese Frauen erleben dieses Martyrium nicht nur einmal, sondern zweimal, indem sie von der Gesellschaft nicht ernst genommen werden. So ungefähr, sag ja gar nichts. Ja? Weil ich will ja nicht als Rassistin gelten, wenn ich sage, Mohammed B.M. hat mich vergewaltigt. Ja, also wir dürfen nicht so weit kommen, dass wir Opfer erster Klasse und zweiter Klasse haben. Das ist ganz, ganz gefährlich. Zeit? Geht's noch? Ja, also viele Probleme der arabischen, islamischen Welt haben eben direkt oder indirekt mit dem Islam zu tun. Weil die Zeiten, in denen der Orient eben die Wiege einer Hochkultur war, ist leider längst vergangen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die islamische, vor allem die arabische Welt, also intellektuell ein Fall für den Insolvenzverwalter ist. Ich auch. Das heißt, wir haben da ein kollektives Gefühl von Frustration und das Gefühl, abgehängt worden zu sein global. Und das resultiert eben in einem Gefühl der Ablehnung gegen die Moderne. Und ich sage immer, der Islam hat sich islamisiert, weil so das muslimische Leben, was ich vor 30 Jahren in meiner Kindheit in Syrien erlebt habe, ist nicht das gleiche, wie jetzt meine Nichten in Syrien erleben. Das hat sich alles massiv nach hinten entwickelt. Und wenn man sich auch Fotos anschaut aus dem Iran oder Ägypten der 70er Jahre, ist überhaupt kein Unterschied zu Europa. Waren Frauen noch in Sportmannschaften, haben kurze Röcke getragen, alles wunderbar. Und sobald der Islam das Sagen gehabt hat, ja, ist die Gesellschaft quasi ins Mittelalter katapultiert worden. Und das hat alles auch seine Begründung im Hass gegen den Westen. Man hat nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, nach dem Ersten Weltkrieg, quasi die erste Enttäuschung vom Westen erlebt. Man hat den arabischen Stämmen dort versprochen, wenn ihr mit uns kämpft, mit uns Briten und Franzosen gegen das Osmanische Reich, dann werdet ihr reich belohnt. Viele kennen vielleicht den Film Lawrence von Arabien, handelt eben davon. Aber was ist dann passiert, als sie gesiegt hatten? Man hat am Reißbrett den Nahen Osten aufgeteilt mit Lineal, ohne Rücksicht auf Zusammenhänge. Wer mag sich nicht. Das war also die erste Enttäuschung. Dann immer wieder hat sich der Westen eingemischt. Im Iran wurde der erste demokratisch gewählte Präsident abgesetzt, durch den Schah ersetzt. Als der frech wurde, wurde der abgesetzt und der Ayatollah Khomeini eingesetzt. Als Gaddafi frech wurde, musste er weg, Saddam genauso. Also das waren ja alles keine Gutmenschen, also keine Humanisten und keine Demokraten, keine Frage. Ich bin kein Fan von ihnen, aber sie haben ja doch mit ihrer diktatorischen Hand diese multikulturelle, ethnische, religiöse Gesellschaft doch beisammengehalten. Und als Saddam Hussein gestürzt wurde, oder Gaddafi genauso, ist ein Vakuum entstanden und da hat man ja gesehen, dass der eine über den anderen hergefallen. Aber aus Sicht der Araber oder der Muslime hat quasi der Westen sich immer wieder eingemischt und einem enttäuscht. Das heißt, dann ist schon so eine feindselige Haltung gegenüber dem Westen entstanden. Und der Islam ist leider auch ja, forschungsfeindlich. Ist im Grunde jede Religion, die sagt, alles, was du wissen musst, steht im Heiligen Buch. Wenn man sich vorstellt, von 1,6 Milliarden Muslime gehen gerade mal 1,4% der Nobelpreise ja, in die islamische Welt oder ein Muslim. Und diejenigen sind vielleicht eh schon früh ausgewandert in den Westen, haben dort ihre Forschung betrieben. Das heißt, man wurde auch wirtschaftlich, wissenschaftlich abgehängt. Also viele haben das Gefühl, ein Versager zu sein. Und da greift eben das Prinzip, ich bin lieber Herrenmensch als ein Versager. Und diese Formel hat immer schon funktioniert, auch unter dem Nationalsozialismus. Ja? Wenn ich sonst nichts bin, bin ich Arier. Und wenn ich sonst nicht bin, bin ich Moslem. Und das beobachtet man auch speziell in der Jugend, der islamischen Jugend hier. Das sind Gangs, Clanmitglieder, führen ein unislamisches Leben, trinken Alkohol, Drogen, alles mögliche, Frauen. Ja? Und auf einmal kommt ihnen, oh, ich bin Moslem. Ja, das erhöht mich über die anderen. Das macht mich zum Herrenmenschen, weil ich gehöre zu den auserwählten Menschen vor Gott und ich habe das Recht, andere zu unterdrücken. Das ist natürlich ein Prinzip, ja, ein Erfolgsmodell, das funktioniert und es wird auch in 500 Jahren funktionieren, leider. Ja. Weil eben die Zugehörigkeit zu einer großen Gemeinschaft, zur islamischen Umma, natürlich einem den Rücken stärkt. Und es ist eben gefährlich, wenn man Andersdenkende, Andersgläubige als Feindbild definiert. Was mich auch immer stört, ist der Begriff politischer Islam. Ich verwende ihn zugegebenermaßen auch, um Sachen zu vereinfachen, aber hier habe ich die Zeit, das zu erläutern. Es wird quasi, wenn man den Islam kritisieren möchte und nicht alle und in einer Sippenhaft nehmen möchte, spricht man vom politischen Islam. Aber das habe ich eingangs schon gesagt, der Islam ist immer politisch. Der Staat ist der Islam und der Islam ist der Staat. Was wir eben haben, sind unpolitische Muslime. Politiker versuchen natürlich, hier eine Differenzierung anzustellen. Es wird aber nicht gelingen. Mit der Zeit wird sich das herauskristallisieren, was die Agenda dieser Umma ist, dieser islamischen Gesellschaft. Das oberste Ziel, nämlich der Umma, ist die Installierung der Scharia. Ja, das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Die Installierung des islamischen Rechts. Und die Scharia ist nicht nur Handabhacken oder Steinigung, was man so glaubt. Die Scharia ist, zur Scharia gehören auch Halal-Bestimmungen. Ja? Was sich so harmlos anhört, ja, das ist halt Halal, es ist doch das Gleiche wie Koscher. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Weil es gab jetzt einen Aufschrei, dass Toblerone jetzt quasi auch den Halal-Stempel drauf hat, das Zertifikat. Das heißt nicht nur, dass da kein Schweinefleisch drin ist oder keine Produkte aus dem Schwein drin sind. Das hat einen riesen Rattenschwanz. Ne? Das bedeutet, dass man da Zugeständnisse macht. Das sind in den Arbeitsverträgen auch bestimmte Zugeständnisse an den islamischen Mitarbeitern ja, gewährt werden. Und es trägt natürlich alles dazu bei, ja, so eine unsichtbare Wand aufzustellen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und es, ja, das erinnert mich auch an manchen Schwimmbäder, die extra Schwimmzeiten für muslimische Frauen oder auch für muslimische Männer anbieten, ja. Wo man auch als westlicher Mann nicht mal schwimmen gehen darf, wo man sich wundert, warum, ich bin doch keine Frau. Es hat damit was zu tun, weil es dort doziert wird von den radikalen Muftis und Imame, dass wir Ungläubige unrein sind. Ja? Selbst die Berührung mit uns erzeugt eine Unreinheit. Und natürlich kann man da nicht mit schwimmen. Ja? Und ich denke mal, es fängt bei den getrennten Schwimmzeiten an. Dann geht es wahrscheinlich über getrennte Schwimmhäuser. Und letztendlich wird ja, eine gesamte Säuberung stattfinden. Und das ist auch jetzt keine Panikmache, ich bin nicht paranoid. Bitte schauen Sie in die islamischen Länder, was da passiert. Der Nahe Osten, Nordafrika, das war alles vor dem Islam, bunt, meist christlich-jüdisch geprägt. Dann kam der Islam und er hat nicht nett angeklopft. In den meisten Fällen kam er mit dem Schwert. Es gab immer wieder Überfälle der islamischen Armee. Und es hat sich dann immer wieder verbreitet. Und es gab ein Credo, wenn sie vor den Stadtmauern standen, haben sie gesagt, wer sich ergibt und zum Islam konvertiert, der wird verschont. Und wenn nicht, dann bringen wir euch alle um. Und die Frauen und Mädchen werden versklavt. Also kann mir keiner erzählen, dass sich das aus reiner Gutmütigkeit verbreitet hat. Und was ist bitte aus den jüdischen und christlichen Gemeinden passiert in diesen Ländern? Wir hatten in Marokko, ja, noch vor der Staatsgründung Israels, 1948, etwa 300.000 Juden in Marokko. Heute sind es gerade mal 3.000. Adam Riese und ich waren keine Freunde, aber ist es 1%? Ja, danke. ist gar nicht zum Lachen. Viele sagen, wollen das entschuldigen und sagen, ja, die sind ja alle nach Israel emigriert. Schon zum großen Teil, aber zum anderem großen Teil hat man ihnen das Leben so schwer gemacht. Nach der Staatsgründung hat man ihnen das Messer quasi an die Kehle gesetzt und gesagt, entweder ihr emigriert oder ihr kommt bei uns in Internierungslager. Ja, so hat die Wahrheit ausgesehen. In diesem Jahr sind über 800.000 Juden aus den islamischen Ländern ja, rausgekickt worden. Und jeder, der es sich heute leisten kann, die Christen in der arabischen Welt, wandert aus. Und ich schreibe auch in meinem Buch, am Wetter liegt es nicht. Diese Gemeinden werden wirklich aufgerieben. Sie dürfen keine neuen Gotteshäuser bauen. Ich kenne einen Kopten aus Ägypten, der ist schon 30 Jahre in Österreich, und der sagt, seine Gemeinde hat eine Kirche und die versuchen seit auch fast 30 Jahren nur die sanitären Anlagen zu renovieren und kriegen keine Genehmigung. Ich meine, das ist okay, das ist bürokratische Schikane, aber er erzählte mir auch, dass Mädchen und Frauen aus seinem Dorf entführt werden, vergewaltigt werden, und damit eben keine Schande auf die Familie fällt, wird dieses Mädchen, diese Frau an ihren Peiniger sogar verheiratet. Es gibt dort Muslimbrüder, die tatsächlich die sogenannte Kopfsteuer, die Jizza, von diesen Menschen verlangen. Das ist nichts anderes wie ja, mafiöse Strukturen, die eben ja, Schutzgeld dafür verlangen, dass man da seine Religion ausüben kann. Und wenn es dann immer heißt, ja, das goldene Zeitalter in Andalusien, ein leuchtendes Beispiel, wie der Islam Kultur gebracht hat nach Europa und wie die Region friedlich und tolerant nebeneinander lebten. Ja, aber damals im 8. Jahrhundert traf eine wirklich hochentwickelte maurische Kultur auf ein sehr finsteres Europa. Das heißt, in dem Vergleich, in dieser Relation, brachte der Islam tatsächlich Kultur. Er war auch im Im 8. Jahrhundert war jetzt auch die katholische Kirche nicht diese, die sie danach war, zu Zeiten der Inquisition. Ja? Zugegebenermaßen, die Juden hatten danach unter der katholischen Kirche nicht diese Freiheiten, wie sie unter den Mauren hatten. Aber sie mussten dafür bezahlen. Sie waren Dhimmis zusammen mit den Christen. Dhimmis heißt also Schutzbefohlene. Das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, heißt aber nichts anderes, ich muss dafür bezahlen. Ja? Und es war über die Hälfte des Einkommens. Es war ruinös. Und immer, wenn es zu Spannungen kam, in den Machtstrukturen der Mauren, hat sich das entladen gegen die Minderheiten. Da gab es Pogrome, wo 4000 Juden in einer Nacht umgebracht worden sind. Also so rosig war es nicht. Ja, eins möchte ich noch anbringen, bevor ich zum Schluss komme. Immer wenn es Anschläge gab, alle ganz entrüstet sind, vor allem die Sprecher der Dachverbände, heißt es immer, um Gottes Willen, das hat da gar nichts mit dem Islam zu tun, weil der Islam bedeutet ja Frieden. Also ich weiß nicht, wie viele des Arabischen mächtig sind hier drin, aber Salam heißt Frieden oder Shalom im Hebräischen, aber Islam heißt im Arabischen ja Unterwerfung, Istaslam heißt gebe auf. Also ich finde es einfach eine glatte Lüge, wenn ich schon verarsche, was da betrieben wird. Und dann kommt man immer mit dem berühmten Vers aus dem Koran, der besagt, wer eine Seele ermordet, ermordet die ganze Menschheit. Und wer eine Seele rettet, rettet die ganze Menschheit. Das ist ein schöner Satz. Und damit begründet man quasi das Tötungsverbot im Koran und dass die Terroristen ja unislamisch handeln. Was uns aber verschwiegen wird, und da könnte ich mir die Haare ausreißen, warum da nicht die verantwortlichen Politiker mal den Koran in die Hand nehmen. Es gibt so viele wunderbare Übersetzungen. Und wenn es dann heißt, ja, das ist dann nicht mehr der richtige Koran, es ist egal, ob es da enthaupten oder Kopf ab oder erschlagen, töten ist töten. Ja? Also auf diese semantischen Unterschiede. Pfeifig. Vor diesem Satz steht nämlich, o Kinder Israel, wer eine Seele ermordet, ermordet die ganze Menschheit. Das heißt, diese Passage aus dem Koran hat man aus der Tora genommen, in den Koran installiert, die richtet sich rein an die Juden. Da geht es um den Brudermord zwischen Kain und Abel. Das Tötungsverbot gilt für die Juden und nicht für die Moslem, weil genau nach diesem wunderschönen Satz heißt es, siehe, der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten befehden, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Nichts mehr mit Tötungsverbot. Ja? Eine ganz klare Anweisung. Ja, meine Prognose für die Zukunft lautet, also ich möchte Sie irgendwie mit etwas Positivem entlassen. Ich kann hübsch lächeln. Danke. Wenn wir nicht die Toleranz wieder zu das machen, was es war, nämlich eine Tugend, und wieder den klaren Menschenverstand einschalten, wird die Toleranz ihre eigenen Kinder auffressen. Und der Islam schaltet leider alles gleich. Weil ich bin auch für Multikulti und bunt, aber diese schöne, heile Welt gibt es nicht im Islam. Wir brauchen nur hinzuschauen, was ist mit den Hochkulturen geworden, mit den Drusen, Jesiden, Baha'i, alle möglichen Gruppierungen in islamischen Ländern sind wirklich auf das Wohlwollen der Leute dort angewiesen in ihrer Existenz. Der Islam schaltet alles gleich, da ist nichts mehr mit bunt. Und wenn wir nicht umschwenken, wir brauchen nicht einmal neue Gesetze, wir brauchen nur diese anzuwenden, ja, die es schon gibt, dann sage ich, wird es mitten in Europa eine islamische Kulturrevolution geben. Und ich hoffe, dass ich es nicht erlebe, meine Kinder werden es erleben. Und es tut mir echt weh. In diesem Sinne, gehen Sie raus, verbreitet die Botschaft, kaufen Sie das Buch. Dankeschön.